Am 5. November entscheidet sich, wer die US-Präsidentschaft gewinnt. Ob es nochmal heisst, 4 Jahre mit Donald Trump oder ob Kamala Harris als erste Frau Präsidentin wird. Entscheiden könnte sich die Wahl aber an einem Ort weit weg von der Polizei, an der Grenze zu Mexiko. Das ist «Hinter der Schlagzeile», der Podcast von CH Media. Ich bin Anna Reimann und bei mir zugeschaltet am Telefon ist unsere Auslandsredakteurin Natascha Hähni. Hoi Natascha.
Hoi.
Hoi, wie geht's dir? Wo bist du gerade?
Im Moment gerade in einem Zwischenstopp in San Francisco. Und von da weg geht es nachher Richtung Swing States weiter.
Zuletzt bist du aber an einem anderen Ort gewesen. Du bist in Tijuana unterwegs gewesen. Warum bist du dort hin?
Es ist ja schon länger so, dass die Leute halt dort darauf warten, können Termin zu bekommen, können Asyl bekommen in den USA. Und ich habe gedacht, ich tue mir mal selber einen Einblick verschaffen, wie die Situation dort ist. Man hat viel von Leuten gehört, die zelten, einfach so ein bisschen von Schicksal. Und genau, ich kann mir das mal genauer anschauen.
Das heisst, du bist dort auf Reportage gegangen, du hast dir eigentlich ein Flüchtlingszentrum angeschaut, weil dich die Migrationsgeschichte interessiert haben.
Genau, also es ist die Organisation von einem Mann, der das dort aufgebaut hat, vom Cema. Er hat das vor 12 Jahren aufgebaut, einfach so ein bisschen aus Hilfe für Migrantinnen und Migranten dort in der Region, weil er gesehen hat, dass zum Beispiel die Polizei die auch missbraucht und hat darum so ein bisschen wie ein Safe Zone, so ein bisschen sicheren Ort für die wollen. Machen und darum habe ich gefunden, dort könnte man noch gut mal vorbeigehen.
Und ist das schwierig, da hinzukommen für dich? Also so als Journalistin generell, vielleicht auch speziell für dich als eher junge Frau?
Es ist, also allein wäre ich sicher wahrscheinlich nicht dort hingegangen, auch der Ort, wo die Station ist, wo das Heim ist, ist es ein bisschen gefährlich. Ich bin aber mit einem befreundeten Journalist gegangen, der dort schon seit über 30 Jahren an der Grenze, von der Grenze her berichtet und auch die ganzen Leute kennt. Sprich, er hat mir können sagen, wo das es sicher ist, wo es auch wirklich eine Organisation ist, die den Leuten hilft und nicht irgendwie verdeckt halt irgendetwas anderes macht oder so. Und er hat mir halt auch gesagt, eben, also zum Beispiel lustig war, als wir angekommen sind, dort, wo das Migrantenheim ist, hat er so eine Lenkradschloss, also so einen dicken Metallstab mit so 2 Haken noch rein da. Und da bin ich zuerst noch erschrocken und gesagt, was machst du? Und dann hat er gesagt, ja, eben, also da, wo wir sind, musst du halt schon schauen. Und wir machen es ihnen mindestens ein bisschen schwieriger, wenn jemand das Auto klauen will. Aber passiert schon nichts. Also er hat's mega, für ihn war das alles mega normal gewesen, und mit ihm habe ich mich auch sicher gefühlt, aber ich glaube, allein wäre ich jetzt nicht einfach dort hineingelaufen.
Das ist dann schon nachher eine Herausforderung für dich. Was hast du denn dort vor Ort genau erlebt?
Es ist halt, am Anfang, als wir gekommen sind, sind ein paar junge Leute einfach Türen am Putzen gewesen. Ich kann mir eigentlich noch nicht so genau können vorstellen, was dann nachher hinter den Türen ist. Aber es ist alles so, einfach so ein bisschen Wellblech. Und alles gerade am Trottoir entlang. Und eben, wenn man reinkommt, ist es halt einfach eine grosse Halle und am Boden hat es wirklich einfach mehrere Zelte. Aber ich glaube, etwa 35 Moment sind 130 Leute in diesem Heim inne gsi. Und es ist mega laut. Es ist voller Kind. Ich habe auch, als ich nachher die Interviews wieder nachgelassen habe, die Aufnahmen, habe ich kaum verstanden, was die Leute mir gesagt haben. Ich kann mich genau sehen, also weil immer wieder irgendein Kind reingekumpelt ist und weil es halt auch den Leiter kennt haben, der Cema, sind sie immer wieder zu ihm hingekumpelt. Genau, und ich habe dann zuerst mit ihm geredet und bin nachher einfach so ein bisschen, er hat mir dann gesagt, lauf einfach wirklich ohne Probleme, lauf einfach zu den Leuten hin. Es sind alle eigentlich relativ in Ordnung, also es finden es alle relativ in Ordnung, mit Medien zu reden. Es hat dann nicht ganz gestimmt, also viele sind doch, haben dann vor allem so ein bisschen aus Sicherheitsgründen nicht wollen reden, aber ich bin dann zu 2 Frauen reingesessen, die 2, die ich nachher auch in meiner Geschichte hatte. Und die haben mir dann doch gern erzählt, weil sie sich auch einfach sicher gefühlt haben, dort, wo sie jetzt sind. Und während dem Gespräch eben zum Beispiel einmal ist man einfach ein kleines Mädchen noch hinten an den Rücken reingekumpelt, einfach weil sie gerade halt Teil von ihrem Spiel war. Ja, es ist herzig gewesen, aber auch sehr herzzerbrechend, einfach von der Schicksal her, die Leute dort haben.
Du hast jetzt auch gerade schon erwähnt, du bist dort dann als erstes zu zwei Frauen angesessen. Das ist mir sowieso aufgefallen, in deiner Reportage lernt man viele oder mehrere Frauen kennen. Warum hast du dich vor allem für sie als Protagonistin interessiert?
Das hat, glaube ich, mehr einfach mit dem Ort, so, wo ich war. Es ist, in dem Heim sind mehrheitlich Familien. Was in dem Fall heisst, meistens Frauen mit Kind. Es hat ein paar junge Leute, aber ich habe einfach gedacht, also die haben halt minderjährig ausgesehen. Und ich habe dann einfach mal so in meinem ersten Schritt einfach mit Leuten reden, wo ich auch weiss, sie können für sich selber entscheiden. Und darum hat es wirklich einfach viel mehr Frauen gehabt jetzt an dem Ort.
Und was sind ihre Gründe, warum sie sich auf die Flucht begeben haben oder entschieden haben, auszuwandern?
Das sind eigentlich immer Sicherheitsgründe gewesen, unterschiedlich. Häusliche Gewalt, man hat aber auch viele Fälle von Bandenkriminalität. Eben die eine Frau, mit der ich geredet habe, die war aus El Salvador gewesen. Und deren ist der Mann ermordet worden von Bandenmitgliedern. Und dann sind ihre beiden Söhne schon mal losgegangen, geflüchtet. Und sie hat aber noch bleiben und ist zu ihrem Bruder gegangen. Und nachher ist er noch umgebracht worden. Und dann hat sie beschlossen, auch zu gehen. Bei den anderen zwei Frauen also bei der jüngeren Frau, bei der Wendy, die ist 23 mit einem 2-jährigen Mädchen, dort hat der Mann oder der Ex-Freund sie bedroht und auch niedergestochen, wo sie sich von ihm wollte trennen, weil er sich auch irgendwie in Bandenkriminalität ist dort irgendwie reingeraten. Und sie hat das nicht wollen für ihre Tochter und ist dann darum gegangen. Also oft Sicherheit, oft Bandenkriminalität.
Ist denn für Frauen irgendwie nochmal eine besonders herausfordernde oder schwierige Situation?
Ich kann mir schon vorstellen, dass eben gerade wenn es um häusliche Gewalt kommt, das kommt ja oft irgendwie noch oben drauf. Also dort auf jeden Fall sind halt Frauen einfach öfters das Ziel von Aggressionen. Gerade in Mexiko hat man auch ein Rechtsproblem mit Gewalt gegen Frauen. Ob es jetzt grundlegend ein grösseres Problem ist, weiß ich nicht, aber also ja, Gewalt gegen Frauen ist sicher ein grosses Problem in dieser Region auch.
Und was beschäftigt Sie jetzt an dem Ort, wo Sie sind, in dem Migrationsheim oder in der Organisation, wo Sie sich befinden? Wie geht es Ihnen dort?
Hey, also grundsätzlich habe ich gefunden, irgendwie viele haben einfach Hoffnung gehabt, es war das erste Mal so ein bisschen eine Erleichterung gewesen. Aber die eine Frau hat mir zum Beispiel gesagt, sie können jetzt einfach einmal, sie müssen sich nicht ständig darüber, also sie hat nicht ständig Angst, dass man sie findet und umbringt. Also sicher mal eine Dankbarkeit auch im Heimleiter gegenüber, der ist mega aktivistisch unterwegs auch und setzt sich mega für ihre Rechte ein. Aber dann halt gleich, so Tag zu Tag, müssen sie halt gleich schauen, also sie haben Ämtli dort, wo sie jetzt im Moment sind, also oft einmal pro Woche sie kochen, einmal pro Woche müssen sie WCs putzen. Jetzt kommen aber auch externe Leute rein, also sie haben psychologische Betreuung, Englischunterricht und es wird geschaut, so gut wie es geht, aber es fallen immer wieder auch Gelder weg und so weiter, also es ist doch auch schwierig zu schauen, dass sie eigentlich da bekommen, wo nötig ist.
Ja, in dem Text beschreibst du das ja sehr eindrücklich und es gibt ja auch die Bilder von diesen Zelten und man sieht, das ist doch ja, vielleicht ein sicherer Ort für die Personen, aber doch sehr improvisiert auf eine Art, oder?
Genau, also ich kann es mir ehrlich gesagt auch noch nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen, bevor ich dort war, weil der befreundete Journalist hat ständig eben von einem Heimgerät gehabt. Und dann habe ich es mir halt wie bei uns in der Schweiz vorgestellt. Halt einfach irgendwie ein Baracke mit Zimmerli und einfach Gleichzimmer und ein bisschen mehr Privatsphäre. Und das haben sie halt einfach überhaupt nicht. Eben kleine Kinder, kleine Kinder laufen zum Beispiel auch ständig in die Zelte von anderen rein, die achten halt auch überhaupt nicht drauf. Aber so also grundsätzlich funktioniert es, also das hat mir die Stimmung hat mir recht friedlich gedunkt in dieser Halle, aber ich habe auch von verschiedenen Leuten gehört, dass halt eben gerade Erziehung, Kind, das einfach oft so ein bisschen Reibungspunkte bietet, weil es halt auch Leute aus unterschiedlichen Kulturen sind. Zum Beispiel, die eine hat gesagt, es gibt Kinder, die geschlagen werden, da würde ich am liebsten einschreiten, aber das kannst du dann auch nicht, du musst ein bisschen für dich schauen. Ja, also das ist sicher herausfordernd.
Die mexikanische Grenze ist ja nicht nur ein Ort, wo sich die persönlichen Schicksale entscheiden, sondern eben auch die politischen. Im US-Wahlkampf spielt der Ort eine wichtige Rolle. Warum ist das so?
Also neben der Wirtschaft ist Migration und die Situation an der Grenze sicher eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf, im Präsidentschaftswahlkampf. Fast 90% der Amerikanerinnen und Amerikaner wünschen sich eine verbesserte Situation an der Grenze, mehr Sicherheit an der Grenze. Es wird sicher eines der entscheidenden Themen sein.
Kannst du denn zusammenfassen, wie sich die Situation an der Grenze denn in den letzten Jahren verändert hat?
Also, wenn man zum Beispiel vergleicht, die Präsidentschaft Donald Trump und die Präsidentschaft von Joe Biden ist ja im Januar 2021 Präsident wurde. Unter dem Donald Trump hat es etwa 2,5 Millionen sogenannte Encounters gegeben. Also das so nennen die US-Behörden, wenn sie jemanden festnehmen oder einfach registrieren an der Grenze, wo illegal über die Grenze kommt. Unter Joe Biden hat es eigentlich Rekordwert gegeben. Insgesamt sind es etwa, also sind es bis zu 10 Millionen. Glaube mittlerweile, wo in dem Zeitrahmen, seit der Präsident ist, illegal über die Grenzen gekommen sind. Seit Anfangsjahr ist die Zahl aber deutlich runtergegangen. Wir haben viel weniger illegale Grenzübertretungen. Gerade zum Beispiel Venezolaner, wo vor einem Jahr noch wirklich mega stark vertreten waren, sind, ist die Zahl glaube ich um 99%. Runtergeht. Also es sind deutlich weniger Leute, die über die Grenze kommen, illegal. Das hat aber mehrere Gründe, genau nicht nur, wer gerade Präsident ist.
Was ist denn die Position von der Kamala Harris in dieser Situation? Wird sie die Politik von Joe Biden fortführen?
Sie ist ja eigentlich als Beauftragte an die Grenze geschickt wurde, aber eigentlich mit dem Ziel, die Root Causes, also eigentlich die ursprünglichen Gründe in den Herkunftsländern, zu bekämpfen. Also sehr das komplexes Thema auch. Sie hat sich aber schon mehrmals, also eigentlich für die gleichen Policies ausgesprochen, natürlich wie der Joe Biden. Das ist im Moment eigentlich recht eine harte Linie, gerade für demokratische Verhältnisse. Also es wird immer wieder gesagt, kommt nicht. Man hat gerade im Sommer hat's wieder eine Verschärfung gegeben, also gerade mehr Restriktionen. Solange mehr als 1'500 Leute pro Tag illegal über die Grenze gehen, also solange es mehr als 1'500 Encounters gibt, ist es wirklich fast unmöglich für die, einen Asylantrag auch zu stellen. Also im Moment gibt es immer mehr Restriktionen. Das ist sicher auch einer der Gründe, wieso dass weniger Leute kommen. Das wäre, glaube ich, so ihr Standpunkt im Moment. Muss halt auch einfach, weil man hat halt das Problem mit den Grenzen und wenn man dort nichts machen würde, würde man halt einfach auch Stimmen verlieren.
Du beschreibst in dem Text, dass die Frauen, mit denen du auch geredet hast, zum Teil eigentlich per App haben können einen Asylantrag stellen. Warum gibt es denn gleich so viele illegale Grenzübertritte? Ist es so schwierig, eine Aufenthaltsbewilligung zu bekommen?
Genau, also die App ist eigentlich der offizielle Weg. Eigentlich sollte man beim ersten Eintrittspunkt auf Mexiko und ich glaube zum Teil auch sogar aus den Ursprungsländern, kann man sich dort anmelden und eigentlich einen ersten Termin verlangen. Die Wartezeit beträgt, es heisst glaube ich im Schnitt 2 bis 3 Monate. In Tijuana ist der Schnitt aber höher, also bis zu etwa 5 bis 6 Monate. Es gibt aber auch Leute, die von 9 Monaten reden, die sie auf einen Termin warten. Das ist natürlich sehr lang. nicht alle haben eine Unterkunft, also nicht alle können so lange warten. Das eben, dort spielt auch Sicherheit und Geld mit einer Rolle, wieso dass Leute einfach zum Teil verzweifelt sind und dann halt gleich den Weg über die Grenze wagen, obwohl sie eigentlich einen Termin hätten und sich, wenn sie aufgegriffen werden, natürlich auch könnte die Chance minimieren, dass sie Asyl bekommen in den USA. Das spielt dann eben auch nochmal eine Rolle. Und dann hat es natürlich auch noch die organisierte Kriminalität, die sogenannten Coyotes. Das sind die Leute, die für viel Geld versprechen, dass sie einem über Grenzen schliessen, die zum Teil auch verdeckt in Heim kommen. Der Cema vom Heim, wo ich war, Juan hat das auch erzählt, dass es mal einmal eine Familie gekommen ist, die sich nachher aber herausgestellt hat, dass die eigentlich einfach wollen, Leute überzeugen wollten, um mit ihnen über die Grenzen zu gehen. Gibt es halt auch.
Da hat man wirklich das Gefühl, das ist eine wichtige Aufgabe, wo er leistet mit seinem Heim oder Zentrum oder der Auffangsituation. Du hast ja mit sehr unterschiedlichen Frauen geredet, aber die eine, die älteste, ist glaube ich irgendwie 72. Wie geht es denn jetzt für sie weiter?
Sie hat Familie in den USA. Sie ist auch ursprünglich aus den USA, hat aber eben, weil sie überfallen ist, alle ihre Papiere verloren gehabt. Bei ihr sollte es aber relativ zügig eigentlich vorangehen. Sie hat gesagt, ihr haben sie gesagt, in 2-3 Wochen hat sie ihre Papiere wieder. Also insgesamt hat sie 3 Monate gewartet. Und dann können sie eigentlich wieder über zu ihrer Familie. Also dort klappt es hoffentlich relativ bald, dass sie wieder eigentlich in ihr alte Leben zurück kann.
Und für die anderen?
Genau, bei der Wendy ist so, sie hat mir einfach gesagt, sie will arbeiten. Es ist ihr egal in was. Sie hat in der Buchhaltung gearbeitet vorher. Weiss natürlich nicht, ob ihre Diplome angerechnet werden in den USA, aber sie hat einfach gesagt, egal was sie kann machen, sie macht es, weil sie einfach ihrer Tochter ein besseres Leben will ermöglichen und auch in Sicherheit vor allem. Und von der Frau aus El Salvador, dort sind ja ihre Söhne schon in den USA und sie will zu ihnen gehen.
Und sie alle haben eigentlich die Aussicht, dass das klappt, dass sie eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen.
Ja, also sie sind eigentlich alle recht guten Mutes gewesen, haben alle gesagt, ja, jetzt heisst es einfach warten. Jetzt, genau, sie sind an einem sicheren Ort, darum ist es für sie auch nicht so ein Problem gewesen, im Moment zu warten. Ja, aber eigentlich alle relativ hoffnungsvoll.
Das klingt doch zumindest mal ein bisschen zuversichtlich in dieser schwierigen Situation. Jetzt hast du vorhin ganz am Anfang gesagt, für dich ist das jetzt gerade ein Zwischenstopp. Im Moment machst du noch eigentlich kurz ein bisschen Ferien, bevor es richtig losgeht im Wahlkampf. Wie geht es für dich jetzt weiter?
Ich gehe nachher weiter auf Nevada, ein Swing State, und werde dort sicher mich noch ein bisschen umschauen, ein bisschen Wahllokal anschauen. Nachher geht es weiter auf Arizona, wo ja auch ein Swing State ist ein wichtiger. Und von dort auf Texas, Washington und nachher wieder zurück.
Das ist ja wirklich eine eindrückliche Reise. Ich glaube, da wirst du viel von der Stimmung, von der Atmosphäre rund um den doch sehr heißen Wahlkampf mitbekommen. Was hast du genau am Wahltag vor?
Dort werde ich mit unserem US-Korrespondent zusammen etwas aufnehmen. Ich gehe auf Washington, wo er ja auch ist. Wir werden dann von dort weg etwas zusammen machen, eine Einschätzung, ein Interview, etwas in die Richtung. Und nachher würde ich wahrscheinlich an eine Wahlparty, aber es ist eigentlich alles noch nicht, weiß man noch nicht so genau, es kann ja noch so viel passieren bis dorthin. Vielleicht bin ich auch ganz neu mit anders.
Ja, du sagst es, da kann sich wirklich noch viel verändern, noch viel tun. Im Moment sind, glaube ich, die Prognosen immer noch ziemlich nah beieinander oder wechseln sich ständig ab.
Genau, also es ist sehr, sehr knapp. Ja, wie du sagst, es kann noch viel passieren. Man weiß, es hat einfach passiert gar nicht.
Ich wünsche jedenfalls dir eine gute Zeit und viel spannende Erlebnisse. Danke, hast du dich zu uns zugeschaltet.
Ja, merci fürs Gespräch.
Das war es mit «Hinter der Schlagzeile», einem Podcast von CH Media. Ihr hört uns überall dort, was Podcasts gibt. Und mit einem Abo verpasst ihr keine Folge und keine Geschichte.